HR Info Wirtschaft.
Als die meisten von uns noch in der Corona-Schockstarre waren Anfang April, waren die Ängste und Sorgen unter den Malern, Musikern und Kulturmanagern besonders groß. Wie sollte es bei ihnen jemals weitergehen, war eine der großen Fragen. Ich habe sie damals besucht und wollte wissen, wie sie mit dieser extremen Situation umgehen. Seitdem ist jede Menge geschehen. Beispiellose Hilfsprogramme wurden auf den Weg gebracht. Jetzt, ein halbes Jahr später, habe ich sie wieder besucht. Geschaut, wie sie mit den Folgen des Corona-Lockdown klargekommen sind, ob sie staatliche Hilfe beantragt und neue Ideen entwickelt haben. Das Tolle sei schon jetzt verraten, sie alle haben nicht aufgegeben, machen weiter unter teils ganz anderen Rahmenbedingungen. H-Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Wohl noch nie hat Deutschland in so kurzer Zeit so viel Geld ausgegeben für Kunst und Kultur wie jetzt. Die Bundesregierung mit dem Förderprogramm Neustart Kultur 1 Milliarde Euro. Da geht es um ganz praktische Dinge wie Verdienstausfall, Kurzarbeitergeld oder Darlehen. Künstler können oft keine Rücklagen bilden. Freie Musiker etwa verdienen im Schnitt 13.000 Euro im Jahr. Maler oder Grafiker oft noch weniger. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier:
Es ist gut, dass diese Hilfe nun konkrete Formen annimmt, denn Kultur ist systemrelevant.
Weiter sagt er:
Kunst und Kultur sind für uns unverzichtbar. Sie sind in einem sehr buchstäblichen Sinn Lebensmittel.
Mehr sogar. Kunst und Kultur sind nicht nur systemrelevant und Lebensmittel, also unverzichtbar, wie der Bundespräsident sagt. Sie sind inzwischen ein gigantischer Wirtschaftsfaktor. Nach Berechnungen des Bundeswirtschaftsministeriums haben Kultur- und Kreativwirtschaft zuletzt in nur einem Jahr rund 100 Milliarden Euro zur volkswirtschaftlichen Gesamtleistung beigetragen. Damit liegen sie auf Rang 2 hinter der Automobilindustrie und noch vor den Finanzdienstleistern, die ja in Hessen traditionell eine große Rolle spielen. Kein Wunder also, dass der Bund diese milliardenschwere Soforthilfe bereitstellt. Das Land Hessen immerhin 50 Millionen, die vor allem über die Hessische Kulturstiftung verteilt werden. Für die Zeit während und nach der Corona-Krise. Knapp die Hälfte dieser 50 Millionen fließt in Arbeitsstipendien für Künstler oder Musiker. Außerdem gibt es 10 Millionen für bestimmte Projekte von einzelnen Künstlern oder auch Gruppen. Der Rest geht an Vereine oder Festivals. Ausgegeben sei bislang nur ein Teil, sagt mir die Kulturstiftung. Profitiert von diesem Fördergeld hat bereits das Atelierhaus in Frankfurt, das Arbeitsräume an Künstler vermietet und eigene Veranstaltungen anbietet. Jetzt ist es wieder etwas lebendiger in der Schwedlerstraße, ganz im Osten Frankfurts, als noch zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang April, als ich das letzte Mal da war. Autos und Fahrräder stehen im Hof, die Kantine ist geöffnet, in vielen der 140 Ateliers wird gearbeitet. Aber etwas anders ist es schon, sagt Direktorin Corinna Bimböse.
Natürlich ist nichts wie vor Corona. Es gibt Einschränkungen, wie überall die Personenanzahl. Es gibt weniger Veranstaltungen. Viele Veranstaltungen mussten wir einfach absagen.
Den Optimismus hat sie sich nicht nehmen lassen in den vergangenen schweren Wochen. Nur ganz wenige Künstler haben ihre Ateliers aufgegeben, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen konnten.
Ganz am Anfang dachte ich, um Gottes Willen, es werden 30% ihre Ateliers nicht mehr halten können. Ich war wirklich sehr aufgeregt und, um nicht zu sagen, panisch. Dann wurde ich eines Besseren belehrt, eine angenehme Überraschung. Also es haben natürlich ein paar, mussten kündigen, aber noch nicht mal eine Handvoll. Das hatte mich sehr erstaunt. Und neue Leute bewerben sich ständig. Denn es gibt natürlich auch viele Leute in kreativen Berufen, wie zum Beispiel kleinere Architekturbüros, Filmleute und so weiter, die sich verkleinern müssen und die dann wiederum zu uns kommen und hier anfragen.
Geblieben ist auch Rachel von Morgenstern. Sie ist Malerin.
Es ist stellenweise eng geworden, aber ich hatte dann Glück, dass meine Ausstellung gut lief und auch ich habe Soforthilfe bekommen und dann eine Projektförderung von der Kulturstiftung und das war natürlich eine Riesenunterstützung und damit ging es dann auch, dass ich da nicht in die Bredouille gekommen bin.
Staatliche Unterstützung, die Ausstellung beim Kunstverein Friedrichshafen Anfang Juli und Kontakte, die auch in Corona-Zeiten Bestand hatten, haben Rachel von Morgenstern geholfen.
Ich hatte eine sehr konzentrierte Arbeitsphase und diese Arbeit im Atelier, die lief gut. Das hat mich irgendwie beruhigt, dass ich da irgendwie weiterarbeiten kann. Auf der anderen Seite war es so, dass ich Glück hatte, dass Sammler trotzdem zu mir gekommen sind. Ich hatte gute Atelierbesuche, ich hatte gute Gespräche.
Aktuell bereitet sie eine Ausstellung in einer Frankfurter Galerie vor. Immer vorausgesetzt, sie findet auch statt. Mit dieser permanenten Unsicherheit muss auch Tatjana Urban leben. Sie ist Malerin und hat ebenfalls ein Atelier in der Schwedlerstraße. Ihr macht am meisten zu schaffen.
War und ist die Zukunftsangst einfach. Also die Krise ist ja noch lange nicht vorbei. Und es ist schon immer schwer gewesen, als Künstler irgendwie sich durchzuschlagen und Ausstellungen zu bekommen und Aufmerksamkeit. Und es ist jetzt einfach immer noch schwerer geworden.
Genauso wie Rachel von Morgenstern hat auch sie sich nach Hilfe umgeschaut und sie auch bekommen vom Land Hessen.
Ich habe ein Arbeitsstipendium beantragt bei der Hessischen Kulturstiftung und das habe ich auch bekommen. Damit kann man sich so, na klar, so ein paar Monate über Wasser halten, aber letzten Endes... Am besten ist es immer, Bilder zu verkaufen. Also davon kann man dann immer noch am besten leben. Alles andere ist natürlich immer schnell verpufft.
Gemeinsam mit einigen anderen Malerinnen präsentiert sie gerade Bilder in der Ausstellungshalle 1A in Frankfurt-Sachsenhausen. Davor war es eher schwierig.
Jetzt in der andauernden Krise habe ich jetzt nichts verkaufen können. Ich habe kurz vor der Corona-Krise noch einige Arbeiten verkaufen können. Das war ein Glück. Ich habe Ausstellungen gehabt, jetzt in der Stadtgalerie Eschborn im April. Wenn alles gut geht, das weiß man ja einfach nicht. Das muss man dann halt auch immer kurzfristig sehen. Also wenn alles gut geht, habe ich nochmal die Möglichkeit, im Dezember auszustellen.
Der Markt ist nicht einfach in Corona-Zeiten, auch für das Atelierhaus. Ihm sind die Einnahmen aus Events weggebrochen, die normalerweise in dem ehemaligen Fabrikgebäude stattfinden. Direktorin Corinna Bimböse.
Wir haben jetzt 4 Veranstaltungen durchgeführt seit April. Darunter zählt eben Open Atelier. Das war eine Sommeredition von unseren Tagen der offenen Tür, Open Doors. Normalerweise, nur um ein Beispiel zu nennen, kommen an so einem Wochenende, es ist immer von Freitag bis Sonntag, zwischen 3.000 und 4.000 Besucher vor Corona. Diese Sommeredition, die natürlich auch abgespeckt war, da kamen jetzt 800 Besucher, was ja trotzdem nicht gerade wenig ist. Aber man muss sagen, es ist wie überall ein wahnsinniger Mehraufwand, personell und natürlich auch kostentechnisch für ein Drittel des Publikums.
Hauptfinanzierer des Atelierhauses ist nach wie vor die Stadt Frankfurt. Einzelne Veranstaltungen können aber ohne Hilfe von außen nicht mehr stattfinden.
Wir haben jetzt einen Antrag beim Land laufen, der sehr wichtig für uns ist, denn wir werden jetzt für unsere Open Doors Veranstaltung, wir können die nur durchführen, wenn wir diese Förderung bekommen. Also das, finde ich, sagt auch viel aus. Wir haben überhaupt keine finanziellen Möglichkeiten mehr, in Veranstaltungen zu investieren, sozusagen. Und wir werden auch, wenn wir diese Förderung bekommen, unsere alten Projekträume so gestalten, dass wir einen festen Ausstellungsraum für die Künstler aus dem Haus haben, die nämlich wiederum auch vom Land Förderungen, Projektförderungen bekommen haben. Und dafür brauchen sie auch einen Ausstellungsraum.
Sagt Corinna Bimböse. Sie und ihr Team planen darüber hinaus einen neuen Online-Auftritt mit Künstlerporträts, Ausstellungen und einem Online-Shop. Vorausgesetzt, es gibt dafür eine Förderung. Ohne scheint es in Corona-Zeiten nicht mehr zu funktionieren.
HR-Info Wirtschaft.
Schräg gegenüber in der Schwedlerstraße in Frankfurt steht ein weiteres großes Gebäude. Hier ist das Zuhause des Ensemble Modern. Die 19 Musiker aus aller Welt zählen zu den führenden Ensembles für neue Musik. Sie sind nicht nur musikalisch außergewöhnlich, sie sind auch ganz besonders organisiert. Die Musiker sind Gesellschafter, dürfen mitbestimmen, tragen aber auch das Risiko, wenn es schief geht. Und in Corona-Zeiten ist für sie einiges nicht so gelaufen. Vor allem durften sie bis Ende Mai nicht auftreten und müssen wegen Corona ganz bestimmten Regeln folgen. Ganz oben unterm Dach proben die Musiker das Ensemble gerade für die nächste Aufführung. Konzentriert sitzen in weitem Abstand zueinander. Zwei Stockwerke tiefer steht der Geschäftsführer Christian Fausch in seinem Büro. Von ihm wollte ich wissen, welchen Beschränkungen sein Ensemble unterliegt, was jetzt anders ist als vor Corona.
Wenn man jetzt mal von der Bühne ausgeht, so ist es natürlich erstmal eine Umstellung. Die will ich jetzt gar nicht nur als schlecht darstellen, eine Umstellung, dass man eben nicht mehr als Klangkörper möglichst kompakt beieinander sitzt und sich dadurch auch sehr, sehr gut hört, sondern plötzlich, wir machen das mit 2 Meter Distanz zu dem Kollegen links, zur Kollegin rechts, nach hinten, nach vorne, Abstand halten muss. Das ist eine Neuorientierung in der akustischen Orientierung der Musikerinnen und Musiker. Ich persönlich jetzt aus dem Publikum habe die Erfahrung gemacht, dass es je nach Partitur, also gerade bei sehr dicht gewobenen Werken, eigentlich sehr reizvoll ist. Aber es ist erstmal eine Umstellung. Also das vielleicht so von der künstlerischen Seite. Natürlich ist es auch gewöhnungsbedürftig, wenn man gegenüber nicht einen schön gefüllten Saal hat, sondern eher mehr Lücken als weniger Lücken, die so vorgegeben sind. Aber das ist ja umgekehrt fürs Publikum auch eben ein anderes Bild, an das man sich gewöhnen muss. Und dann sind natürlich die wirtschaftlichen Herausforderungen, die schon beträchtlich sind und an die man sich gewöhnen muss. Und vielleicht im Moment, muss man sagen, so das Schwierigste ist die ganz große Unsicherheit, die man halt hat, wenn man jetzt an die Zukunft denkt. Das ist das, was uns oder jetzt auch mir ganz persönlich am meisten zusetzt im Moment.
Wie haben Sie persönlich, wie hat das Ensemble die vergangenen Monate erlebt? Wie sind Sie mit dieser Ausnahmesituation umgegangen?
Es gab ja so verschiedene Phasen. Also klar, zuerst war es einfach ein Riesenschock. Das ging, glaube ich, auch allen so, dass man dachte, das ist jetzt einfach, jetzt ist es dann gleich fertig. Also da hat man überhaupt keine Perspektive gesehen. Dann hat man gemerkt, okay, wir können uns jetzt und wollen uns jetzt nicht verkriechen, sondern wir wollen schauen, dass wir in irgendeiner Form da einen Kontakt nach außen aufrechterhalten. Und wir haben ja das dann über verschiedene Online-Formate auch gemacht. Dann hat man gemerkt irgendwann, okay, es gibt auch wieder die Perspektive, dass man vielleicht wieder mal vor einem Publikum auftreten kann. Und dann hat man das machen können. Wir haben dann wirklich minutiös alles durchexerziert und jede Besonderheit dieser Corona-Maßnahmen durchexerziert, weil es uns einfach auch wichtig war, da auch ein Signal zu setzen. Wir nehmen diese ganzen Themen sehr, sehr ernst. Und dann gebe ich zu, habe ich mich auch so in hoffnungsfrohen Sicherheit gewiegt. Ja, jetzt kommt der Sommer und dann geht dieses Ding vorbei und dann kann man die neue Saison wieder so richtig loslegen. Und das ist natürlich nicht der Fall, sondern die Einschränkungen sind nach wie vor da. Und man hat halt notgedrungen gelernt, sehr flexibel zu sein. Also man weiß letztendlich nicht, was ist in 2 Wochen, was ist in 3 Wochen. Und wir müssen lernen, mit dieser Situation umzugehen und eben auch sehr flexibel und auch sehr kurzfristig reagieren zu können.
Von dieser ersten Extremsituation zu heute, wie muss man sich das vorstellen? Waren die Musiker in Kurzarbeit? Haben sie sofort staatliche Hilfe organisiert, Förderprogramme, Nothilfen? Wie war das? Wie konnten sie finanziell überleben?
Es waren eigentlich all diese Dinge, die Sie aufzählen, miteinander. Also die Musikerinnen und Musiker waren erst einmal natürlich verdammt, zu Hause zu bleiben. Wie gesagt, wir haben dann in ganz kleinen Gruppen 1 bis maximal 2 Musikerinnen und Musiker live gestreamte Konzerte hier bei uns aus dem Dachsaal gemacht. Die Mitarbeitenden sind in Kurzarbeit gegangen bzw. mussten Urlaub, Überstunden abbauen. Es ging darum, und darum geht es nach wie vor, muss ich sagen, Kosten zu reduzieren, wo es nur irgendwie geht. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum und ging es auch darum, zu schauen, welche Programme, welche Förderprogramme, welche Rettungsprogramme können wir in Anspruch nehmen und dann mit großem Engagement und Aufwand diese Förderprogramme zu beantragen, natürlich auch im politischen Kontext Gespräche zu führen, auf die Situation hinzuweisen, quasi an allen Fronten gleichzeitig aktiv zu sein, um eben ja, den Kopf über Wasser zu halten.
Haben Sie vom Land, haben Sie von der Stadt Hilfe bekommen?
Ja, wir haben von vielen verschiedenen Seiten Unterstützung bekommen, sei es ideell, sei es auch materiell in finanzieller Hinsicht. Es war in den ersten Wochen natürlich auch durchaus eine Herausforderung, den Überblick zu wahren, welche Programme jetzt für welche Institution, sprich welche Programme für unsere Institution in Frage kommen können. Aber es ist ja doch einiges an Förderstrukturen zusammengekommen, die ja dann halt nach bestem Wissen und Gewissen auch beantragt worden sind, um über diese schwierigen Monate hinwegzukommen und eben jetzt halt auch mit der Perspektive, dass wir nicht wirklich wissen, wann es wieder, ob es überhaupt jemals wieder zu einem normalen Spielbetrieb zurückkehren kann.
Viele Künstler, viele Kulturschaffenden haben diese extreme Situation genutzt, auch an neuen Konzepten, an neuen Ideen zu arbeiten. Wie war das bei Ihnen im Ensemble? Sie sind basisdemokratisch organisiert, also alle dürfen mitreden. Haben Sie neue Ideen, neue Konzepte entwickelt?
Natürlich ist ein Thema, wie geht man künftig mit gestreamten Veranstaltungen, ich will jetzt gar nicht sagen Konzerten, um welche Rolle kann ein Streaming in Zukunft einnehmen, auch für einen Betrieb wie den unseren, der sehr international unterwegs ist und wo ja auch nicht wirklich geklärt ist, wie wir das überhaupt mit dem Tourneegeschäft in Zukunft funktionieren können. Einerseits jetzt in der Corona-Situation bezogen auf die Pandemie, aber natürlich auch längerfristig in Bezug auf die ganze Klimadiskussion, ist dieses Tourneegeschäft natürlich schon mit einem doppelten Fragezeichen eigentlich versehen. Also das heißt, Streaming ist natürlich ein Thema, aber auch beispielsweise ein Thema wie die Auseinandersetzung mit afrikanischen Komponistinnen und Komponisten, also der Musik Afrikas, die hier sträflich vernachlässigt ist, wo wir schon länger jetzt für den kommenden November ein Projekt vorgesehen haben, aber diese Überlegungen für künftige inhaltliche Schwerpunkte, die wir setzen wollen, die haben auch da nochmal quasi so einen Schub gegeben, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Also es ist ein sehr breit gefächerter, bunter Strauß an Fragestellungen, die da sind.
Mehr Online-Präsenz, bewussteres Reisen, inhaltliche Schwerpunkte wie Afrika, der Geschäftsführer des Ensemble Modern, Christian Fausch. Sie hören hr-info Wirtschaft. Uns gibt es noch Kunst und Kultur Antworten auf Corona. Anfang April in der Corona-Schockstarre hatte ich auch Matthias Pees gesprochen. Er ist Intendant des Künstlerhaus Musanturm. Er managt ein Theater in der Frankfurter Waldschmidtstraße, in dem zeitgenössischer Tanz, Performance, Konzerte, Lesungen und vieles mehr geboten werden. Bis September war das Haus komplett geschlossen, die 35 festen Mitarbeiter in Kurzarbeit. Sein Team hat die Zeit des Lockdown genutzt, wollte kreativ sein und schauen, wie das Haus wieder geöffnet werden konnte, und hat dabei ein Konzept des Logentheaters entwickelt, mit einem Rundbau mit 19 voneinander getrennten Logen für jeweils 2 Zuschauer. Matthias Pees, wie kam es dazu?
Ja, tatsächlich ging es uns darum, was Positives zu machen. Wir sind ja alle gerade dazu aufgefordert, letztlich negative, defensive, defizitäre Dinge zu tun, also Sitzplätze zu sperren, die Menschen auseinanderzuziehen, die auf der Bühne genauso wie die im Zuschauerraum. Und wir haben uns da im Juni das alles so vorgestellt und gesagt, das wird ja furchtbar, das wird ja unglaublich deprimierend, wenn wir da immer vor einer 200er-Tribüne sitzen und da dürfen dann 40 Leute drauf sitzen und auf der Bühne dürfen sie sich auch nicht näher als 6 Meter kommen. Wer will das denn sehen? Wer möchte sowas empfinden? Wer möchte auch als Künstler oder Künstlerin da in so einer Situation arbeiten, sich dem aussetzen? Daraus ist eigentlich eine Raumidee entstanden, wo ich gesagt habe, okay, wie kann man denn ein neues Raumgefühl, eine andere Form des Miteinanders sowohl für die Darstellenden als auch für die Zuschauenden schaffen? Und das Logenkonzept, das lag ja nahe, weil die 1,50 Meter Mindestabstand, die sind ja im Theater einzuhalten zwischen den sich nicht kennenden Zuschauerinnen und Zuschauern, außer wenn es eine bauliche Trennung gibt. Und da kommt ja dann, außer vielleicht so Plexiglaswänden, die man aber in einem Zuschauerraum sich nicht so gut vorstellen kann, kommen dann eigentlich bloß Logen in Frage. Ein Logentheater, das hat es ja auch schon in vielen zeitgenössischen künstlerischen Entwürfen gegeben. Im Prater der Volksbühne in den 90ern haben wir da mal Rosenkriege drin gespielt. Und deswegen haben wir dann eine Bühnenbildnerin gefragt, die gemeinsam mit einem Architektenkollektiv namens Raumlabor Berlin dann diesen Entwurf gemacht hat. Ein Rundbau aus Lehm, ganz amorphe Formen mit verschiedenen Öffnungen, alle unterschiedlich, verschiedenen Höhen, auf denen man da sitzen kann, immer in 2er Logen. Und der Lehm, der ist wie beim Fachwerk tatsächlich auf so Schilfrohrmatten angebracht und erzeugt eine ganz andere Raumatmosphäre, auch klimatisch. Das riecht jetzt einfach anders, wenn man bei uns ins Theater geht. Und der übliche Blackbox-Raum, Raum, der ein cleaner Raum ist, den man immer wegleuchten kann, der ist jetzt ersetzt durch ein riesiges Kunstwerk, in dem dann die anderen Künstlerinnen und Künstler ihre Kunst hineinsetzen und hineinbringen.
Sie haben für dieses Konzept mehr als 200.000 Euro ausgegeben, aber es ist ja nur vorübergehend, es soll wieder abgebaut werden. Warum das?
Naja, im Theater macht man ja eigentlich alles nur vorübergehend. Also selbst die langanhaltesten Repertoirestücke sind trotzdem irgendwann mal abgesetzt. Insofern ist das für uns also eher Business as usual, etwas zu tun, was eben nur temporär ist. Na klar ist so ein Konzept, wo insgesamt 38 Zuschauer reinpassen, weil nämlich nur 19 Logen in unseren Logenrundbau in unserem kleinen Musanturm passen. Das ist nichts, was wir für die Ewigkeit so machen können. Und außerdem ist der Eingriff, der natürlich in die künstlerische Arbeit der hier bei uns sonst ja wöchentlich wechselnden, auftretenden Künstlerinnen und Künstlern üblich ist, der ist natürlich stark. Also sonst dürfen die hier wirklich frei von unseren ästhetischen Entscheidungen, was den Grundraum angeht, in einer Blackbox arbeiten. Und jetzt müssen die sich natürlich ganz schön anstrengen. Das ist nicht nur eine große Aufgabe, jetzt mit seiner Kunst gegen diese Raumkunst zu bestehen, sondern es ist auch ganz schön schwer, im Kreis zu spielen. Also immer irgendjemanden in seinem Rücken sitzen zu haben, denn das ist im Moment ja bei uns in diesem Rundbau die Zuschauersituation. Das können wir also nur eine Zeit lang durchhalten. Ob es dann tatsächlich am Ende nur ein halbes Jahr gewesen sein wird oder ob wir es doch bis zum Sommer stehen lassen, das hat jetzt tatsächlich mit der Entwicklung der Corona-Infektionen zu tun. Und wenn da starke Auflagen bestehen bleiben für die Theater, dann macht es vielleicht auch Sinn, das noch ein paar Monate zu verlängern.
Schauen wir nochmal in die Vergangenheit. Wie haben Sie finanziell überlebt? Die Ticketeinnahmen sind Ihnen weggebrochen. Haben Sie Hilfe beantragt? Haben Sie Förderer gehabt? Ganz kurz beschrieben, wie haben Sie überlebt?
Ja, wir haben tatsächlich für unsere Ausfälle und auch die Ersatzgagen, die wir dann Künstlerinnen und Künstlern bezahlt haben, auch mit Genehmigung unseres Aufsichtsrates, also der Politikerinnen und Politiker der Stadt hier, eben den freien Künstlerinnen und Künstlern Ausfallhonorare zahlen können, ist ja bei höherer Gewalt wie so einer Pandemie sonst gar nicht üblich, aber war dringend notwendig. Wir konnten auch den Veranstaltungstechnikerinnen und Veranstaltungstechnikern helfen mit Krediten. Also alle den Leuten, die jetzt erstmal nicht als Festangestellte dann hier in die Kurzarbeit gingen und dadurch aber finanziell abgesichert blieben. Trotzdem haben wir natürlich ein Defizit gemacht. Unsere Einnahmen sind aufgrund der Größe der Spielstätte natürlich nicht zu vergleichen mit denen der großen Kulturtanker hier in Frankfurt oder andernorts in Frankfurt, die Oper und die städtischen Bühnen mit Schauspiel und Oper. Also diese Spielorte haben natürlich in dieser Hinsicht sehr viel mehr Probleme als wir. Viele Veranstaltungen, bei denen wir recht große Einnahmen machen normalerweise, sind auch ausgefallen und auch von Seiten der veranstaltenden Konzertagenten abgesagt worden, sodass da die Einnahmeausfälle letztlich kompensiert waren, ne, durch Kosten, die wir dann auch nicht hatten. Nicht?
Wir diskutieren ja derzeit oder wir sorgen uns alle über steigende Infektionsraten weltweit im Prinzip. Was planen Sie vor diesem Hintergrund und was hieße eine erneute denkbare Schließung für Sie?
Ja, also eine erneute denkbare Schließung hieße die gleiche Situation, wie wir sie im März, April hatten. Und es hieße sicherlich auch für die Menschen, die hier arbeiten, nochmal ein ganz schön weiteres Stück von Verunsicherung. Ich will gar nicht damit hinterm Berg halten, dass die Verunsicherung ja sich auch auf unseren eigenen persönlichen Umgang mit der Krankheit erstreckt. Also gar nicht nur im Hinblick darauf, sind unsere Türen für die Zuschauer geschlossen, sondern auch, wie arbeiten wir hier in den Büros, in den Werkstätten des Theaters, auf den Probebühnen miteinander, mit welchen Abständen, mit welcher Gefahr. Also uns betrifft das wie die ganze Gesellschaft natürlich auch persönlich und insofern ja, ist das natürlich was wir einfach nur hoffen, dass es nicht eintritt. Ne? Wenn dann die notwendige Maßnahme angesichts der Schwere einer Pandemie die Schließung von öffentlichen Räumen und Gebäuden ist, dann sind wir natürlich auch die Letzten, die dagegen auf die Straße gehen würden, sondern im Gegenteil, dann fühlen wir uns ja vielleicht auch geschützt durch so eine Maßnahme. Also insofern, ich hoffe nicht, dass das eintritt, aber für den Fall, dass es schwieriger wird, ist eben unser Raumkonzept im Saal unten das Sicherste, was man sich vorstellen kann, weil man sitzt wirklich nur mit sich alleine oder seinem Hausgenossen oder seiner Hausgenossin oder seinem Lebens Partner oder wem immer man da sozusagen in seine Zweiergruppe irgendwie einschließt. Und darüber sind wir ganz froh, dass wir so eine Lösung gefunden haben. Die macht den Leuten auch total Spaß. Das ist wie bei der Elbphilharmonie bei uns schon. Da gibt es manche Leute, die kommen gar nicht mehr wegen dem Stück, das läuft, sondern weil sie mal in so einer Loge gesessen haben wollen.
Matthias P. ist der Intendant des Künstlerhaus Mosanturm. Über das Konzept des Logentheaters als eine Antwort auf die Corona-Pandemie. Antworten haben alle drei Häuser gefunden. Mehr Online-Präsenz, neue Ausstellungsräume, eine andere Sitzanordnung von Musikern mit neuen Klangfarben, eine Form des Theaters, die den Zuschauern Sicherheit und unmittelbares Erleben bietet. Das Atelierhaus, das Ensemble Modern und der Mosanturm profitieren von staatlichen Hilfen und Förderprogrammen, leben ein Stück weit davon. Ich frage mich jetzt, was passiert auf der Ebene des Bundes und was passiert hier bei uns in Hessen mit dem Geld, das in den Fördertöpfen noch übrig ist? Und das scheint eine ganze Menge zu sein. Werden die Maler, die Musiker, die Komponisten, die Bühnenbildner, die Zauberkünstler und alle anderen weiter von uns unterstützt? H-Info Wirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.